Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Britta Bürger, schönen guten Morgen. In dieser Woche sind wir mittendrin bei den internationalen Filmfestspielen Berlin. Und wer in Berlin ist, kann gerne hier zu uns kommen. Wir sind in der Audi Berlinale Lounge mit direktem Blick auf den roten Teppich und haben heute den Schauspieler Florian Lukas zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Morgen.
Vor dem großen Berlinale-Film Das schweigende Klassenzimmer habe ich einen Film mit Ihnen gesehen vor kurzem in einem ganz anderen Format. Es war eine Fernsehdokumentation vom RBB. Herr Lukas macht ernst. Davor müssten Sie mal nicht einen großen Text auswendig lernen, sondern Sie mussten fischen lernen. Der RBB hat Sie nach Brandenburg geschickt, um mit Fischern zu reden. Was haben Sie bei diesem Dreh gelernt? Übers Fischen, aber vielleicht auch übers Improvisieren vor der Kamera.
Tatsächlich, es ist mehr Improvisation als eine Dokumentation für mich gewesen am Ende. Weil ich auch kein Journalist bin, hatte ich auch da durchaus Angst davor, ungefragt und skrupellos auf Leute zuzugehen und die vor der Kamera in irgendwelche seltsamen Geschichten zu involvieren. Zumal man da leicht auch ein Opfer wird, wenn man nicht an die Kamera gewöhnt ist. Und das liegt mir nicht, das mag ich nicht. Und die Idee war ursprünglich eigentlich, dass, also, oder andersrum, ich mag das gerne zu recherchieren. Ich mag Leute kennenlernen in deren Welten und vielleicht sogar auch mit denen zusammenzuarbeiten und von denen was zu lernen für die Filme, damit mir das leichter fällt, mich da reinzufinden. Und daraus haben wir versucht, ein Format fürs Fernsehen zu entwickeln. In dem Fall war es eben Fischen bei Fischern in Brandenburg. Ich komme aus Berlin. Ich fühle mich den Brandenburgern sehr verbunden. Das fällt mir, glaube ich, leicht, mit denen Kontakt aufzunehmen und mit denen eine gemeinsame Sprache zu finden. Und daraus haben wir eben dieses Herr Lukas macht ernst entwickelt. Das lief im RBB, aber es hat niemand interessiert. Also, das wollte keiner sehen. Wir haben, glaube ich, die schlechteste Quote aller Zeiten.
Ehrlich, ja. Kann man noch sehen in der Mediathek. Ist wirklich sehr lustig auch, ja. Ohne dass sie sich lustig machen.
Ja, ich fand's auch lustig. Ich fand's auch super interessant. Ich hätte es auch gerne weitergemacht. Also es gab zum Beispiel ein Angebot von Gerüstbauern, die gesagt haben, ey, komm mal zu uns. Also wir haben bestimmt viel Spaß. Das wäre lustig gewesen. Ich als Gerüstbauer, also mit so 10 so super Kerlen, mit wahnsinnig Tätowierungen und so. Ehrlich gesagt, manchmal stehe ich immer noch wie so ein kleiner Junge vor so Baustellen und gucke gerade den Gerüstbauern zu, weil die so ein perfektes Team sind. Und das hätte ich gerne probiert. Der RBB wird mich nicht lassen.
Eine Stunde im Gespräch mit dem Schauspieler Florian Lukas auf der Berlinale. Und musikalisch geht's los mit Retropop des Australiers Joel Saracula, Northern Soul. Deutschlandfunk Kultur ist in dieser Woche auf der Berlinale und heute im Gespräch mit dem Schauspieler Florian Lukas. Er ist hier zu sehen im neuen Film von Lars Kraume, Das schweigende Klassenzimmer. Der hat hier am Dienstag seine Weltpremiere, kommt danach am 1. März direkt ins Kino. Das ist eine wahre Geschichte, die uns zurückführt ins Jahr 1956 an eine Schule in Brandenburg. Und Florian Lukas spielt den Rektor. Wollen Sie vielleicht erst mal kurz die Geschichte erzählen. Was ist damals passiert?
1956 gab es diesen Aufstand der Ungarn gegen das stalinistische Regime dort und aber auch gegen die sowjetische Besatzungsmacht, die dann mit aller Gewalt diesen Aufstand niedergeschlagen hat. Es gab, ich glaube, 3000 Tote. Und die Schüler, über die wir da erzählen im schweigenden Klassenzimmer, veranstalten aus Solidarität zu den Opfern dieses Aufstands eine Schweigeminute, eine kleine menschliche Geste, machen keinen großen Aufhebens darum. Und die Schule, der Rektor unter Druck der Staatsanwältin, der Schulrätin und des Volksbildungsministers, machen daraus einen konterrevolutionären Akt. Und die Schüler werden politisiert in dieser Art und Weise, müssen sich positionieren, müssen zusammenhalten und irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Eine sehr grundsätzliche, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll.
War das eine spontane Reaktion oder war das was Geplantes?
Diese Schweigeminute war, ich glaube, es war eine spontane Aktion. Es ist ja, wir erzählen nach einer wahren Begebenheit. Diese Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen, 1956 in Storkow. Und ich glaube, wie viele dieser Aktionen sind es spontane Reaktionen, ein Impuls, dem man folgt. Die Konsequenzen ahnt man meistens erst hinterher. dann positioniert man sich und dann muss man sich entscheiden. Ich glaube, erst dann möchte man den Weg weitergehen oder gibt man klein bei.
Und was waren hier die Konsequenzen?
Die Konsequenzen waren die, dass der gesamten Klasse der Ausschluss von der Schule angedroht wurde, wenn man nicht die Redelsführer nennt. Ihnen wurde angedroht, überhaupt nicht mehr und nie wieder Abitur in der DDR machen zu dürfen. Und diese Schüler sind diesen Weg gegangen, sie haben sich nicht gegenseitig verraten und sind fast geschlossen dann nach Westdeutschland gegangen, um dort dann Abitur zu machen.
Sie haben gesagt, es war eine wahre Geschichte, ist in Storkow passiert. Aufgeschrieben hat sie Dietrich Garska, ein Mann, der selbst Schüler dieser Klasse war und dann in den Westen geflohen ist. Haben Sie ihn kennengelernt?
Leider nicht, er war während der Dreharbeiten so krank, dass er nicht vorbeikommen konnte. Ich habe mich dann nur verlassen können auf Lars Kaume, den Regisseur und Autor, und auf das Drehbuch in dem Fall.
Und hatten Sie, Jahrgang 1973, von dieser Geschichte überhaupt schon mal gehört? Also war die in der DDR bekannt?
Die war in der DDR vielleicht bekannt, mir nicht. Also allerdings ist ja jetzt schon fast 30 Jahre her. Hätte ich auch zwischendurch mal was von hören können. Es gibt ja auch ein Buch. Ich glaube, ich habe davon nichts gehört. Vielleicht mal so im Vorbeigehen. Ich habe mich aber intensiver erst damit beschäftigt, als dann die Dreharbeiten begannen.
Wie verhält sich denn der Schulrektor, den Sie spielen?
Der Schulrektor ist jemand, der eigentlich ein einfacher Landarbeiter war und der durch die Neulehrerinitiative der damals noch jungen DDR in eine Position kommt, in der er tatsächlich als junger Mann eine Schule führen darf, als Direktor. Da gab es ja viele, die meisten Lehrer wurden ja aus dem Schuldienst entfernt damals. Und der in diesem Spannungsfeld ist. Natürlich ist er von diesem System in eine Position gehievt worden, von der er hätte nie träumen können, also als einfacher Landarbeiter. Er hat durchaus aber auch Verständnis für die Schüler, als eine kleine menschliche Geste. Skandalisiert wird es ja erst durch seine Vorgesetzten. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt er sich als jemand, der auch erpressbar ist, weil er auch wieder alles verlieren kann in dieser Position. So hat man die Menschen natürlich auch gefügig gemacht. Das heißt,
er will sie irgendwie schützen, aber DDR trotzdem nicht verraten.
Klar, weil die DDR ihn ja auch letztendlich also viel Gutes gebracht hat. Das fällt natürlich nicht so leicht. Also die Angst, die da mitspielt, die darf man ja auch nicht vernachlässigen. Das ist aber unmöglich, in sich in so einem Spannungsfeld korrekt zu verhalten. Und das ist, was ich interessant fand an dieser Figur.
Diese Klasse ist fast vollständig dann ausgereist, 1956 zwischen Weihnachten und Silvester mit der S-Bahn in den Westen gefahren. Ich habe gedacht, wir reden so oft oder hören oft über Leute, die ausgereist sind, die in den Westen gegangen sind, die abgeschoben wurden, ohne wirklich darüber nachzudenken, was das für den Einzelnen und für das Umfeld bedeutete. Kann der Film das transportieren?
Ich glaube, was man versteht, ist, was wir ja alle wissen letztendlich, wie schwierig es ist, seine eigene Meinung durchzusetzen und für die einzustehen, gerade erst recht, wenn alle anderen um einen herum eine ganz andere Meinung zu haben scheinen zumindest. Und gerade in der DDR war es eben so perfide, weil diese vermeintlich guten Werte, oder eigentlich nicht vermeintlich, aber die guten Werte wie Frieden, Völkerfreundschaft, Antifaschismus, all diese Dinge, für die man ja eigentlich gerne einsteht, so missbraucht wurden und die Leute terrorisiert und tyrannisiert wurden von einem System, das am Ende nur auf Machterhalt ausgerichtet war. Das ist unheimlich schwer, sich dagegen zu wehren. Das kenne ich tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung eben auch, wenn man kritisiert hat, die DDR als System, als etwas, was nicht funktioniert, dann war man ja automatisch ein Kriegstreiber und ein Faschist.
Also diese Polarisierung, hundertprozentig für die DDR sein zu müssen, ansonsten war man dagegen.
Ja, bist du nicht für uns, bist du gegen uns. Das kennen wir ja auch heute noch.
Und wieder?
Ja.
Der Film wurde gedreht in Eisenhüttenstadt. Warum war das der perfekte Schauplatz?
Also für mich, ehrlich gesagt, natürlich, weil ich normalerweise nie nach Eisenhüttenstadt gefahren wäre, leider. Allerdings muss ich sagen, nachdem wir da im Frühjahr gedreht haben, vor einem Jahr, bin ich tatsächlich im Sommer nochmal hingefahren mit dem Fahrrad. Das hat mir gut gefallen da. Eisenhüttenstadt ist natürlich perfekt, weil man da die Idee sieht, die dahinter stand, als man die DDR gegründet hat. Eine Stadt zu gründen, die weit ist, die offen ist, die Licht hat. Aber natürlich, wie immer, hat man da auch übertrieben. Also Das ist so unglaublich weit, dass man natürlich wahnsinnig verloren geht in dieser Stadt. Wenn man nur den Nachbar besuchen will, muss man erstmal 10 Meter bis zur Straße vorlaufen, dann läuft man 20 Meter in die Richtung und dann wieder 10 Meter zurück. Dann hast du 100 Meter sozusagen zurückgelegt, nur um in den nächsten Hausangang zu kommen. Aber filmisch ist es natürlich großartig, das ist architektonisch wahnsinnig interessant. Eisenhüttenstadt unterstützt uns auch natürlich bei Weißensee sehr und mit Ausstattung, mit Fachberatung und so. Und deshalb war es eigentlich toll, da endlich mal hinzukommen, ja.
Insgesamt ein großer Cast, neben Florian Lukas, Ronald Zehrfeld, Burkhard Klausner, Michael Gwisdek und eben diese Jugendlichen, lernen wir hier schon mal ja, die talentierte nächste junge Schauspielergeneration kennen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich etwas, was ich persönlich fühlen kann. Also ich an meinem ersten Drehtag als Direktor und ehrlich gesagt, ich fühle mich nicht als Direktor. Ich sage also, weiß ich nicht, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Also da reinkomme in diesen Klassenraum tatsächlich am ersten Drehtag und ich hatte die meisten noch nicht kennengelernt und sehe diese 20 wahnsinnig tollen Gesichter, diese hübschen Menschen, diese talentierten Leute, die sind auch noch top angezogen, die mich angucken, so von unten und zu mir aufschauen und denke so, also eigentlich fühle ich mich immer noch so wie ihr und ich würde auch am liebsten zu jemandem aufschauen, aber ich bin jetzt in dieser Position. Wir sehen tatsächlich eine ganze Reihe von sehr, sehr talentierten jungen Darstellerinnen und Darstellern. Das sind die Stars von morgen, wenn sie nicht schon fast sogar die Stars von heute sind.
Haben Ihre beiden Töchter um die 20 den Film schon gesehen?
Nein, den haben sie noch nicht gesehen. Wir machen allerdings in Kleinmachnow demnächst eine Voraufführung. Ich finde, das ist wichtig, so einen Film auch gerade Jugendlichen zu zeigen. Und ich hoffe, dass zumindest die jüngere Tochter mit ihrer Klasse dann auch kommt.
Florian Lukas spielt im Berlinale-Film Das schweigende Klassenzimmer und der ist übrigens auch in der Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis.
Im Gespräch.
Wir sind mit dem Schauspieler Florian Lukas auf der Berlinale, Deutschlandfunk Kultur, im Gespräch. Das schweigende Klassenzimmer ist schon der 5. Film, den Florian Lukas mit dem Regisseur und Drehbuchautor Lars Kraume gedreht hat. Was für ein Schüler waren eigentlich Sie selbst?
Ja, schwer zu sagen, weil ich immer ganz klein war und man mich damals ein Jahr später eingeschult hat. Also als ich eingeschult wurde, war ich 7,5. Und weil man glaubte, ich könne mich nicht durchsetzen körperlich, womit sie wahrscheinlich recht hatten, aber ich habe andere Fähigkeiten entwickelt, mich trotzdem durchzusetzen. Jedenfalls war ich 7,5 und ich hatte das Gefühl, ich war die ersten Jahre unglaublich unterfordert. Ich habe immer dazwischen geredet, ich war ein wahnsinniger Klassenkasper natürlich. Ich fand immer alles wahnsinnig langweilig, weil es unglaublich lange gedauert hat, bis die Leute das verstanden haben, mein Gott. Aber ich meine, ich war nun einfach auch schon echt einen Tick älter natürlich. Und dann habe ich die Schule gewechselt, in der 8. Klasse bin auf eine Spezialsprachschule gegangen, die Schliemann-Schule, die verstärkt westliche Fremdsprachen, aber auch Latein und Altgriechisch unterrichtete. Und dann war ich von einem Tag auf den anderen komplett überfordert. Also ich hatte bis zur 8. Klasse, mich nie anstrengen, ich hatte immer Einsen. Und danach habe ich mich nur noch durchgeschummelt, 4 Jahre lang, bis zum Abitur 92.
Und wie waren Ihre Schulleiter? Wurde da was getriggert in dem Film?
Also, dass ich mal über meine Schulleiter spreche, also... Mein Schulleiter hieß Herr Griebsch und der hatte einen grünen Trabanten und der fuhr immer die 100 Meter von seiner Wohnung. Der wohnte bei uns schräg gegenüber. Meine Schule war auch wirklich gegenüber von unserer Wohnung. Ich bin immer zu spät gekommen, gerade weil der Weg so kurz war. Und weil es so wenig Autos gab natürlich zu der Zeit, auch noch in den 80er Jahren in Ost-Berlin, konnte man immer sehen, wann der Direktor zur Schule fuhr, seine 100 Meter, dann seinen grünen Trabant direkt vor der Schule parkte. Und er war so ein Glatzkopf, er hatte furchtbar Mundgeruch. Er rauchte Zigarre, hatte ganz gelbe Zähne mit ganz viel Zahnstein und war so ein gruseliger Typ. Also ich habe mich gefürchtet vor dem. Das war so mein Leitbild von dem Direktor. Deshalb kam ich mir auch so selber so seltsam, so komisch vor, dann da plötzlich als Direktor vor diesen Schülern zu stehen. An die Schulleiterin kann ich mich kaum noch erinnern, an der Schliemann-Schule. Ich weiß nur, dass sich dann herausstellte, dass sie auch der Stasi zugearbeitet hat und relativ kurz nach der Wende an einem Gehirntumor verstorben ist.
Im schweigenden Klassenzimmer hören die Schüler heimlich Rias, gucken heimlich Westfernsehen, erhalten darüber diesen anderen Blick auf Ungarn 1956. Haben Sie das auch gemacht, heimlich, oder war das nicht mehr heimlich, einfach Westmedien konsumiert? Wie war das bei Ihnen zu Hause?
Ja, nee, also um 8 Uhr ging der Fernseher an spätestens, dann da lief da die Tagesschau. Ich habe nachmittags mehr oder weniger heimlich die ganzen Serien geguckt, die im Westdeutschland, im westdeutschen Fernsehen liefen. Ich habe eigentlich auch in meinem Freundeskreis kaum noch DDR-Popkultur konsumiert, wenn man so will. Das fanden wir alles spießig und unglaublich provinziell. Wir haben uns komplett im Westen orientiert. Wir haben nur RIAS gehört und SFB und ARD und ZDF geguckt. Insofern, was Popkultur anbelangt und so, hab ich denselben, tatsächlich den identischen Hintergrund wie die Leute aus meiner Generation in West-Berlin und Westdeutschland.
Wenn man wie der Regisseur Lars Kraume verstehen will, wie die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gelebt haben, in Westdeutschland in seinem Film Der Staat und Fritz Bauer, in Ostdeutschland jetzt im schweigenden Klassenzimmer, dann gehört natürlich auch der Umgang und die Tabuisierung der NS-Zeit dazu. Kommt das in diesem Film auch irgendwie, wird das auch irgendwie angesprochen?
Ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Aber natürlich versteht man auch teilweise die Härte und die Traumata, die zu so einem Regime in der DDR geführt hat. Also die Härte, also, oder sagen wir mal so, die Erfahrung, die Leute gemacht haben, die sie im Dritten Reich durch Verfolgung, durch Folter auch und Haft, die sie hart gemacht haben und auch umso härter gegen Gegner oder vermeintliche Gegner in der DDR dann auch haben vorgehen lassen. Natürlich war die DDR offiziell immer ein antifaschistischer Staat. Nur natürlich wissen wir alle auch, dass nur wenn man das permanent sagt, dass das natürlich nicht der Fall sein muss, zwingend. Und wenn man bestimmte Wörter benutzt oder mit gezwungen wird, bestimmte Wörter zu benutzen, dass das noch lange nicht die Einstellung von Menschen ändert. Das finde ich tatsächlich heute in der heutigen Diskussion eben auch problematisch. Also Begriffe auszutauschen, Farben zu wechseln, anwenden, reicht leider einfach nicht aus.
Haben Sie Ihre Eltern befragt zu dieser Zeit?
Zur
NS-Zeit. Was hat mein Opa gemacht?
Das war relativ bekannt, ehrlich gesagt. Also die Familie meiner Mutter, die kommen alle aus Wien. Das waren teilweise Kommunisten. Die sind alle emigriert, haben auch alle überlebt. Und deshalb haben wir nach wie vor Familie verstreut in der ganzen Welt. Niemand ist zurückgekehrt, außer meine Großmutter. Das heißt zurückgekehrt aus der Emigration. Sie ist dann aus England dann in die DDR gegangen mit ihrem Ehemann, meinem Großvater, den sie in England kennengelernt hat.
Die wahrscheinlich politisch wichtigste Wegmarke auf Ihrem Lebensweg war dann der Mauerfall 1989. Sie waren 16, gerade noch rechtzeitig, um nicht zur NVA zu müssen. Wie haben Sie den Mauerfall erlebt?
Ich war natürlich immer jemand, der wahnsinnig gerne rumdiskutiert hat. Man hat mir am Anfang der 11. Klasse, das war im September 89, auch prophezeit mit meinen Zensuren, aber vor allen Dingen mit dem Willen, hier permanent mit einem Quatsch hier rumzudiskutieren, werde ich auf keinen Fall Abitur machen können hier in der Schule. Und natürlich war ich umso froher, dass sich die Verhältnisse dann komplett umkehrten von einem Tag auf den anderen und die Lehrer plötzlich die Dummen waren. Und ich da mein Abitur noch schön gemütlich machen durfte. Ich habe
die Lehrer blieben ja zum Teil erstmal.
Die Lehrer blieben natürlich, die waren extrem verunsichert auch. Da war sehr viel Angst natürlich auch. Scham vielleicht auch, weil natürlich jetzt auch offiziell war, dass die Hälfte von dem, was sie uns erzählt haben im Geschichtsunterricht, natürlich total Quatsch war, was jeder wusste. Man musste es doch trotzdem lernen und auch wiederholen. Und den Mauerfall an sich habe ich irgendwie als relativ leicht empfunden mit 16. Klar, man hat so rumdiskutiert, dann gab es Demonstrationen und so weiter und so fort. Dann macht man ein bisschen Aufstand und pups, ist die Mauer weg. So, das ist ja total leicht. Jetzt fängt das Leben ja richtig an. Jetzt kann ich auch machen, was ich will und niemand schreibt mir mehr was vor. Und die Brüche, die damit im Zusammenhang standen, die extreme Umstellung auch der Leute, die älter waren als 22, 23 bereits, das habe ich natürlich erst viel später verstanden.
Wie war das für Ihre Eltern?
für meine Eltern eben auch. Also die haben beide ihre Arbeit verloren. Die Betriebe, die, in denen sie gearbeitet haben, existierten nicht mehr. Keiner wusste, wie es weitergeht. Die haben dann relativ schnell wieder Arbeit gefunden in der Bundesanstalt für Arbeit und haben dann bis zur Pensionierung und auch da gearbeitet. Ja.
In einem DDR-Gefängnis waren Sie, Gott sei Dank, nur mit Harvey Keitel für den Film Grand Budapest Hotel. Haben Sie Wes Anderson auf der Berlinale schon wieder getroffen?
Ja, tatsächlich. Nachdem ich gestern nicht mal über den roten Teppich laufen durfte, irgendwie war der gesperrt. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, was einen qualifiziert dazu, über den roten Teppich zu gehen. Jedenfalls, die ließen mich da nicht durch. Also mich mit meinem Kollegen Bjarne Miedl an der Seite da rein und stand in einem Treppenhaus und habe Wes Anderson tatsächlich die Hand geschüttelt.
Er konnte sich erinnern.
Natürlich nicht. Aber das habe ich mir schon gedacht, das habe ich mich nochmal vorgestellt. Aber dann wusste er ja schon.
Florian Lukas, bekannt aus Filmen auch wie Goodbye Lenin, Weißen See und Nordwand. Auf diese Filme kommen wir gleich noch.
Im Gespräch.
Er war der falsche Nachrichtensprecher und Satellitenschüsselverkäufer in Goodbye Lenin, der Sohn eines Stasi-Generals in der Serie Weißen See und jetzt der Schuldirektor im Berlinale-Film Das schweigende Klassenzimmer. Der Schauspieler Florian Lukas hat schon in vielen DDR-Geschichten gespielt. Und zur Vorbereitung auf den neuen Film von Lars Kraumer, habe ich gehört, haben Sie vor allem alte DEFA-Filme geguckt, er und das Team. Was haben Sie sich angeguckt?
Wenn ich das kurz vorausschicken darf, das ist nämlich ganz interessant, weil ich glaube, durch Goodbye Lenin ist der Eindruck entstanden in Deutschland, ich hätte wirklich in fast jedem DDR-Film mitgespielt. Mein erfolgreichster Film ist zum Beispiel Sonnenallee. Also da sprechen mich unheimlich viele Leute an. Also Sonnenallee, wirklich dein bester Film. Was hast du denn seitdem gemacht? Habe ich nicht mitgespielt, auch in allen anderen DDR-Filmen nicht. Ehrlich gesagt, in keinem einzigen DDR-Film tatsächlich, außer Weißen See. Das war meine erste DDR-Bürgerrolle. Und jetzt ist tatsächlich der zweite, das schweigende Klassenzimmer, zu dem ich mich habe überreden lassen von Lars, weil ich gesagt habe, ich will keine DDR-Geschichte machen, weil sowieso jeder denkt, dass ich ein DDR-Experte bin und in jedem DDR-Film mitgespielt habe. Und dann hat er mich monatelang überreden müssen tatsächlich. Beschäftigt habe ich, oder angenähert habe ich mich, also vor allem über die Sprache. Also weil der Typ eben ein Landarbeiter ist, der hat eine bestimmte Prägung, der kommt eigentlich vom Acker und ist plötzlich Akademiker. Und da bringst du was mit. Oder eben auch nicht. Und bin dann aufs Land gefahren zu Freunden, zu Brandenburgern, die schönstes Brandenburgerisch sprechen und habe mir dann von Robin tatsächlich, mir alles aufsprechen lassen. Und habe das aufgenommen und habe es versucht zu imitieren, so gut es geht. Das war der Schlüsselzugang dazu. Und dann habe ich ein paar alte Filme gesehen, das stimmt, Carla zum Beispiel, das ist ein ganz wunderbarer Film.
Wie sprechen denn die Brandenburger? Hätte jetzt gar nicht gedacht, dass es so anders ist.
Doch, ist anders, könnte ich jetzt aber auch nicht definieren. Auf jeden Fall ist es hilfreich, jedes S als Z zu sprechen und umgekehrt. Also dann ist man schon so ein bisschen näher dran. Also man sagt da nicht Cementa, sondern Cementa und Zuhause.
Sie haben eben Weißen See erwähnt. Das ist ja jetzt kein Makel, ne? In dieser Serie gespielt zu haben und zu weiter
nein, überhaupt
zu spielen.
Nicht, nein. Ich bin ganz stolz darauf.
3 Staffeln, 18 Folgen, 45 Minuten. Sie sind der Sohn des Stasi-Mannes Kupfer, der sich in eine kritische Liedermacherin verliebt. Bislang wurde die Zeit von 1980 bis zum Mauerfall erzählt, mit vielen Windungen und Wendungen. Wie ist denn das, eine Rolle zu spielen, die ja dann doch viel mit dem eigenen Leben zu tun hat, mit der eigenen Biografie?
Es hat nicht so viel mit der eigenen Biografie zu tun. Ich war ein Kind und ich war ein Teenager, als die DDR existierte. Danach bin ich erwachsen geworden und die DDR verschwand. Auf Nimmerwiedersehen. Bestimmte Erinnerungen werden ausgelöst. Es gibt Details, zu denen man beitragen kann. Es sind aber eher dann so, ich möchte gerne BZ am Abend lesen. Ich finde, das passt zu einem Volkspolizisten. Das war so eine Zeitung, die konnte man eben auf der Straße kaufen. Da musste man nicht besonders gebildet sein, aber auch nicht ein totaler Vollidiot. Oder Trinkfix. Ich möchte gerne eine Trinkfix-Dose haben, bitte. Weil für Trinkfix brauchte man Geld. Das war ja so Schokolade aus dem Westen. Wie ich irgendwann später erfahren habe, hat sich der Hersteller von Trinkfix, von diesem Schokoladenpulver, den Marktzugang verschafft, indem er massenweise Kunst abgekauft hat, der DDR. So, das sind die Dinge, aber von DDR und so habe ich relativ wirklich wenig Ahnung tatsächlich. Ich war einfach zu jung. Es gibt eben diese Überschneidung, es gibt die Erinnerung und natürlich laufe ich jetzt durch so ein DDR-Museum wie in Eisenhüttenstadt durchaus vertrauter, ohne diese Aha-Erlebnisse, weil, ach, guck mal hier, ach Mensch, ja da, und es löst Erinnerungen aus und so. Das hatte ich natürlich jetzt während der Dreharbeiten von Weißen See permanent. Aber es hat mit meiner Erfahrung an sich wirklich wenig zu tun.
Was finden Sie denn besonders gut an dieser Serie?
Ich glaube, was man versteht, ist, wie so ein System funktioniert. Wie ein System von Macht, wie die Abhängigkeiten sind, wie eng der Spielraum ist und wie viel Aufwand man es braucht, um sich dagegen zu wehren. Das ist, was man sehr differenziert in so einer Serie erzählen kann. Ich glaube, was ich auch an Weißen See interessant finde, ist, dass man eben auch versteht, woher die Leute kommen. Also, weil es über so viele Generationen die Geschichte erzählt wird. Woher kamen die Leute? Was waren mal die Intentionen? Was war der gute Wille dahinter, diesen Staat zu gründen? Und wie ist der pervertiert worden? Und wie unterschiedlich sind dann doch Wege in diesem System gewesen? Und das, finde ich, hat Weißen See sehr, sehr gut erzählt.
Dagegen ist ein Film wie Goodbye Lenin banal.
Nein, also das banal finde ich das nicht. Das ist eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema. Das war auch eine andere Zeit tatsächlich. Ich finde, der Film ist super gealtert. Den haben wir gemacht in einer Zeit, in der es die dummen Ossis gab und die dummen Wessis, dass man sich gegenseitig beschimpft hat. Ossi war ein Schimpfwort, Wessi irgendwie auch. Und ich hatte mit Ostdeutschland oder mit meiner Identität nicht besonders viel zu tun. Ich habe relativ früh angefangen, vor allem in Westdeutschland zu arbeiten. Ostdeutschland habe ich vielfach wahrgenommen als eine Gegend, in der Rechtsradikale die Straße beherrschten und der Rest hat nur rumgejammert. So habe ich das irgendwie empfunden zu der Zeit. Gerade die Leute haben am lautesten gejammert, die 1990 am lautesten geschrien haben, dass es nicht schnell genug gehen kann. Und die waren natürlich dann auch besonders enttäuscht. Ich habe erst verstanden, natürlich viel später, was das für eine Leistung war, auch gerade für die Leute, die nicht in Berlin wohnen, sich umzustellen. Und die Anerkennung dafür kam bei mir erst sehr viel später. Das hatte aber auch mit Goodbye Lenin zu tun, weil das eine Zeit war, wo ich auch für mich selber anerkannt habe, ich bin ein Kind der DDR, das ist Teil meiner Prägung und meiner Identität. Das ist nichts, was man verstecken muss, aber es ist auch wirklich, ehrlich gesagt, nichts, worauf man dauernd rumreiten müsste oder besonders stolz sein sollte.
Diese Zeit der Wiedervereinigung wird uns ja auch in Weißen See beschäftigen. Es wird eine vierte Staffel geben über diese Zeit. Ist die schon abgedreht?
Ja, die haben wir abgedreht. Die kommt im Frühjahr diesen Jahres, die vierte Staffel, aber wir dürfen nicht verraten, wann. Jetzt raten Sie mal,
warum. Das
war
keine gute Werbung.
Weil die ARD Angst hat, das muss ich leider erzählen, habe ich gehört, ist ein Gerücht, ne? Weil die ARD Angst hat, dass das ZDF dagegen programmiert. Also die ARD und das ZDF glauben immer noch, sie wären Konkurrenz.
Florian Lukas, noch bis 10 bei uns im Gespräch.
Im Gespräch.
Stichwort Nordwand, extrem Bergsteigen. Wussten Sie, auf was Sie sich bei diesem Film einlassen?
Ja, nein. Also es hat mich natürlich immer fasziniert, diese Bergsteigerei. Und ich bin vorher auch schon wandern gegangen. Natürlich habe ich als Kind in der sächsischen Schweiz die Leute da gesehen, die unbegreiflicherweise an diesen Sandsteinnadeln da hoch und runter geklettert sind. Aber wie bei so vielen Sachen hat mich dann ein Film dann doch in diese Richtung dann geleitet. Ich habe gesagt, ich kann nicht klettern, als sie mir das angeboten haben, aber ich würde es gerne lernen. Ja, kein Problem, wir finanzieren das. Und dann sind wir in Trainingslager gefahren nach Chamonix, wir sind in die Türkei gefahren. Wir hatten alpine Kurse, moderne Kletterkurse, wir waren hier in der Kletterhalle. Weil der Film auch nochmal um ein halbes Jahr verschoben wurde, verdoppelte sich sozusagen die Vorbereitungszeit auf ein Jahr. Es war fantastisch. Leider ist es so ein bisschen jetzt eingeschlafen bei mir. Ich mache das nicht mehr regelmäßig, aber für mich war das eine prägende Erfahrung. Wir haben große Teile, da gibt es so viele Szenen, die so an einer vereisten Wand spielen. Und die haben wir viel im Studio gedreht oder in einer Kühlhalle, die wurde oft minus 10 Grad runtergekühlt mit riesigen Aggregaten. Es gab große Propeller für Wind und Schnee und Eis. Jeder von uns Schauspielern hatte 4 Leute, die sich nur um diesen Schauspieler gekümmert haben. Maske, Kostüm, Requisiten. das hätte man draußen so nicht machen können. Wir sind aber auch wahnsinnig langsam gewesen unter diesen Umständen, viel langsamer, als wir eigentlich gedacht haben. Niemand von uns hat mehr die Erfahrung, unter so extremen Umständen so einen Film zu drehen. Deshalb war die Zeit, die wir dann draußen verbracht hatten, haben relativ kurz direkt am Felsen. Aber wir hatten sie.
War es denn auch mal wirklich gefährlich oder ist das, was man dann beim Sehen empfindet, fake?
Nee, nichts ist fake. Wenn es ein Studio ist, man hängt in 5 Meter also steif gefroren und fest, also vereist sozusagen, fällt man auch blöd, wenn man die Spitzhacke direkt so in den Brustkorb kriegt. So, und da muss man sich auch anseilen und so. Aber natürlich, wenn man so 400 Meter an einem Seil hängt und man guckt so nach oben und man guckt so nach unten und dann guckt man so nach hinten und denkt so, verdammt, das ist echt ein geiler Arbeitsplatz. Wer hat das denn schon? Also das ist so gefährlich, wie eben Bergsteigen ist, aber auch nicht gefährlicher.
Ich würde gerne noch ein paar andere solcher Extremsituationen ansprechen. Für den Film Kammerflimmern sind Sie mit Rettungssanitätern mitgefahren. Was ist das für eine Art der Recherche? Worauf achten Sie da? Kann man das überhaupt, wenn dann ein schwer verletzter Mensch plötzlich im Auto sitzt, liegt?
Ja, tatsächlich, das ist ein Moment, in dem man sich besonders sinnlos vorkommt als Schauspieler. Ich hatte zwar diese Uniform an und bin mit den Jungs da mitgefahren, aber eigentlich muss man sich eben versuchen, nicht auf die Patienten zu konzentrieren, sondern eher auf die Leute, von denen man was lernen will. Und sich so weit wie möglich im Hintergrund zu halten und nicht dumm aufzufallen. Allerdings bin ich nicht zu Todesopfern oder zu wirklich schwersten Verkehrsunfällen mitgefahren. Das hätte ich nicht machen wollen. Das hätte mich auch extrem überfordert. Aber diese 24 Stunden, die ich da auf dem Rettungswagen war, die sind prägend. Also die habe ich nicht vergessen. Das ist wirklich schon lange her. Ich kann mich an jeden einzelnen Fall erinnern. Ich bin beeindruckt nach wie vor von den Leuten, die diese Arbeit machen. Ich habe da größte Hochachtung vor.
Es geht mehr darum, wirklich ein Gefühl dafür zu bekommen, wie jemand so entschlossen und wach und gut reagieren kann, helfen kann.
Einmal das, aber auch es geht auch darum, welche Routinen Leute entwickeln, wo die Leute nicht mehr sich aufregen, wie langsam die eigentlich aus dem Wagen steigen, mit welchen Sprüchen die reagieren auf... Da war so ein Skinner zum Beispiel in Lichtenberg, der war vor seinem Haus vom Fahrrad gefallen. Die komplette Gesichtshälfte, die eine war aufgerissen, war blutig. Der hockte da in seiner Messi-Wohnung und dann zog sich der Sanitäter Handschuhe an und dann sagte der Skinner zu dem, ey, kacken jetzt. Und dann sagte der Sani, aber ich vielleicht. Und sowas, davon lerne ich viel. Also ich lerne, dass wirklich fast alles aushalten, außer eben Kinder beispielsweise. Dass Kinder zu reanimieren oder Kinder zu retten, oder dass das auch Rettungssanitäter überfordert oft genug. Ich denke auch an diese Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war vor einigen Monaten in Berlin, als ein Kind auf der Straße reanimiert wurde und dass es da Pöbeleien gab. Da bricht es mir das Herz, muss ich sagen.
Ich finde es ganz schön, wie Sie betonen, was Sie mit jedem Film lernen. Also wie auch jeder Film das eigene Leben dann doch verändert. Wie war das, um jetzt vielleicht noch was Lustigeres zu erzählen, mit Shah Rukh Khan, Bollywood, mit ihm haben Sie auch in Berlin gedreht. Mussten Sie da tanzen?
Nee, sage ich auch immer vor jedem Dreh. Wenn da Tanzszenen sind, tut mir leid, tanzen kann ich nicht. Da muss ich dann immer mich da durch so Workshops quälen, also durch Tanzkurse. Shah Rukh Khan, da gab eine deutsch-indische Koproduktion, die sind hier eingeritten mit 1000 Mann so ungefähr. Aber das Interessante für mich war, ich habe jemanden mit indischen Wurzeln in meiner Verwandtschaft, der hat mich auf Shah Rukh Khan-Filme gebracht und hat mir ausdauernd 4 Stunden lange indische Bollywood-Filme gezeigt. Die Hälfte, ich bin immer zwischendurch eingeschlafen, wieder aufgewacht, derselbe Film lief immer noch. Und das hat mich irgendwie fasziniert, ich kannte das vorher nicht. Und es war eine tolle Gelegenheit, auch das mal kennenzulernen. Und das Tolle war, ein Drehtag Bombay war in Aussicht gestellt. Und da dachte ich so, da komme ich mal nach Indien, ist ja super. Da kann ich auch gleich noch ein bisschen rumfahren. Aus diesem einen Tag, wenn man die indischen Arbeitsverhältnisse nicht kennt, ist man ja so naiv als Deutscher. Man denkt so, ein Tag Bombay ist halt ein Tag Bombay und dann nicht am Ende 3 Wochen. Das hat ewig gedauert da. Ich habe da viel, viel Zeit verbracht unter Umständen, die wir aus Deutschland nicht gewöhnt sind. Auch was Sicherheitsvorkehrungen anbelangt. Da war also ein großes Studio dann aufgebaut. Da war viel Feuer, viel Gas, viel Explosionen und all diese Dinge. Ja, man musste so ein bisschen aufpassen, dass einem da nichts zustößt.
Eine Schauspielkarriere ohne Schauspielschule. Es gab einen Versuch in Potsdam an der HFF Konrad Wolf. Haben Sie abgebrochen 1994. Warum war die Schauspielschule nichts für Sie?
Ja, also ich hab zweimal versucht, an der Ernst Busch den Eingangstest zu bestehen, also die erste Stufe, und bin jedes Mal gescheitert, auch weil ich da angefangen habe, rumzudiskutieren. Ja, wieso muss ich den jetzt so machen? Verstehe ich nicht, komm dann so anders her, nun mach mal erstmal. Und ich hatte immer das Gefühl, an der Schauspielschule ging es immer oder oft genug darum, Leute gefügig zu machen. Und gefügig zu machen für ein System, Theatersystem damals in Deutschland, was gefügige Leute braucht. Leute, die keine eigene Meinung haben. Das Gefühl hatte ich zumindest. Ich hatte immer das Gefühl, da passe ich nicht so richtig rein. Ich hatte immer Bock auf eine eigene Meinung und habe immer viel rumdiskutiert. Und ich kann Hierarchien oder Autoritäten nicht akzeptieren, wenn das nicht begründet ist durch Kompetenz, durch Talent oder was auch immer. Und ich hatte mal das Gefühl, an Schauspielschulen hätte ich entweder jemanden umgebracht oder ich mich selbst. Also ich wäre da nicht klargekommen. Und ich wollte mich auch in dieses System nicht pressen lassen. Und ich habe Erfahrung gesammelt am Berliner Ensemble und aber später auch am Deutschen Theater mit Anfang 20. Und ich wusste, obwohl ich da nicht so extrem schlechte Erfahrungen gemacht habe, das ist nicht meine Welt. Ich möchte nicht am Theater mein Leben verbringen. Ich mache lieber was ganz anderes, wenn es beim Film nicht klappen sollte. Aber wirklich was mit Schauspiel gar nichts zu tun hat. Und deshalb bin ich auch an diese habe ich mich auch dagegen entschieden, tatsächlich überhaupt zu studieren, auch nicht an der HFA Potsdam. Es gab ein Arbeitsverbot die ersten 2 Jahre. Die Schauspielschulen waren damals noch viel mehr als heute eben ausschließlich Theaterschulen. Film war irgendwie eine Art von Rotlichtmilieu, wo man sich bückte, um Geld zu verdienen. Aber Kunst war eben dann nur am Theater möglich. Das habe ich nie so richtig verstanden. Ich war immer ein Filmfan, ich mochte Film wahnsinnig gerne. Ich wollte im und beim Film arbeiten und habe mich dann dazu entschlossen, diese Theaterausbildung eben nicht zu machen.
Und haben mit Lars Kraume jetzt schon den 5. Film also gedreht. Keine Lieder über die Liebe war einer, ein Tatort, die Romanverfilmung Der König von Berlin und jetzt eben Das schweigende Klassenzimmer. Sie waren der erste professionelle Schauspieler, sagt Kraume, den er noch als Filmstudent vor seiner Kamera hatte. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass er ja anscheinend auch von Ihnen gelernt hat und dass so eine sich wechselseitig befruchtende Beziehung ist.
Also als wir uns kennengelernt haben, war ich glaube ich 22. Ich freue mich, dass er mich als professionellen Schauspieler auch zu der Zeit schon bezeichnet. Eben weil ich keine Schauspielausbildung gemacht habe und mir auch die ganzen Kontakte fehlten, aber auch die Erfahrung, habe ich viel versucht, Studenten kennenzulernen, viel Studentenfilme zu machen, weil man sich da einfach ausprobieren kann und sehr viele verschiedene Dinge macht. So, die Dinge, die man normalerweise eben nicht machen darf beim Fernsehen, weil man ja oft besetzt wird aufgrund etwas, was man schon bereits gemacht hat und die Gefahr natürlich groß ist, sich permanent zu wiederholen. Und den Lars habe ich kennengelernt als einen von vielen Filmstudenten in der Zeit und der war immer schon außergewöhnlich. Man hat verstanden, was das für ein außergewöhnliches Talent ist. Da musste man jetzt wirklich nicht viel darüber nachdenken, man braucht auch keine große Menschenkenntnis. Der Lars war ist ein großartiger Regisseur, dem wurde das in die Wiege gelegt, der hat aus seinem Talent wahnsinnig viel gemacht. Der hat davon geträumt, einmal in seinem Leben einen Tatort zu machen. So, Lars, Mann, du wirst noch ganz viele Tatorte machen und ganz viele andere tolle Filme. Ich habe daran überhaupt keinen Zweifel. Woher ich das wusste mit Anfang 20, weiß ich auch nicht. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ich bin froh, dass ich recht hatte mal.
Am Dienstag Weltpremiere. Sie beide zusammen, Lars Kraume und Florian Lukas in dem Film Das schweigende Klassenzimmer auf der Berlinale ab 1. März im Kino. Ich danke sehr, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank auch.
Eine Stunde im Gespräch mit dem Schauspieler Florian Lukas. Das geht gleich online zum Nachhören und Weiterempfehlen. Schauen Sie mal auf unsere Homepage, da gibt es ein umfangreiches Berlinale-Portal mit all unseren Gesprächen und Kritiken. Morgen ist bei uns die Filmemacherin und Performerin Walli Export zu hören. Und dieses Gespräch zeichnen wir heute Mittag vor Publikum auf, um 14 Uhr in der Audi Berlinale Lounge direkt vor dem Berlinale Palast. Und wer immer Zeit und Lust hat, kann gerne dazukommen. Ich bin Britta Bürger. Tschüss, schönen Tag.